durch dieses Blähungen nicht hinauslassen, staut sich die Luft natürlich im Körper, wie wenn man einen Luftballon verschluckt hätte. Und dieser Luftballon, der rutscht natürlich irgendwo hin. Das kann nach unten drücken auf die Blase, das kann nach oben drücken und man bekommt schlecht Luft oder Magenschmerzen. Aber es kann auch nach hinten drücken aufs Kreuz.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Autsch, der Rücken zwickt mal wieder. Damit seid ihr nicht allein. Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden überhaupt. Aber wusstet ihr, dass auch unser Speiseplan dabei eine Rolle spielt? Tatsächlich kann die richtige Ernährung helfen, Schmerzen zu lindern und langfristig vorzubeugen. Ich bin Vanessa Grill und in dieser Folge von Gut zu wissen spreche ich mit der Tiroler Diätologin Angelika Kirchmeier über die richtige Ernährung bei Kreuzweh. Unter anderem, warum wir öfter pupsen sollten. Hört unbedingt rein, gleich geht's los. Jetzt gibt's noch ein paar kurze Fakten zum Thema. Rückenschmerzen sind in Österreich eine Volkskrankheit. Nahezu 2 Millionen Menschen quer durch alle Altersgruppen sind hierzulande davon betroffen. Laut österreichischer Schmerzgesellschaft sind Frauen stärker betroffen als Männer. Generell wird das Problem mit steigendem Alter immer akuter. Bei Personen unter 60 Jahren ist jeder fünfte betroffen, bei Menschen über 60 bereits jeder dritte. Liebe Angelika,
hallo, danke, dass du dir ein weiteres Mal Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich heute wieder bei dir sein darf, Vanessa.
Immer gerne natürlich. Wir sprechen heute über die Volkskrankheit Nummer 1, Rückenschmerzen. Man könnte ja meinen, die Beschwerden hängen mit Bewegungsmangel zusammen oder mit einer falschen Haltung.
Natürlich ist die Bewegung das Allerwichtigste, weil allein wenn man sich die Wirbelsäule anschaut, da haben wir ja die Bandscheiben drinnen. Und diese Bandscheiben, das sind so ein schlecht durchblutetes Gewebe. Und das ernährt sich nur über die Fusion, das heißt über die Bewegung. Also damit sich diese Bandscheibe ernähren kann, also diese flüssigkeitsgefüllten Pölsterchen, die wir da dazwischen haben, brauche ich eben die Bewegung dazu. Und jeder weiß, wenn man sich indeszent bewegt, wenn man eine falsche Haltung einnimmt, wenn man sich falsch bückt, wenn man Lasten falsch trägt, dann geht es zu Lasten unserer Wirbelsäule. Aber auch die Ernährung selber hat einen riesengroßen Einfluss auf die Wirbelsäulengesundheit. Und an das denkt man sehr, sehr selten. Das sind viele verschiedene Faktoren, die sich quasi direkt auf die Wirbelsäule auswirken. Und wenn man sich das einmal so gedanklich dann durchgeht, was könnte denn bei mir zutreffen, dann findet vielleicht der ein oder andere mit Rückenschmerzen genau den Punkt, wo er sagt, erwischt.
Von welchen Faktoren sprichst du denn da? Vielleicht gehen wir es mal der Reihe nach durch.
Zum Beispiel, wenn ich sage, eine Wirbelsäule muss ernährt werden, dann brauche ich natürlich ein entsprechendes Essen. Das heißt, ich brauche Obst, ich brauche Gemüse, damit ich meine Vitamine bekomme, damit ich meine Flüssigkeit bekomme. Ich brauche aber auch Energie, das heißt, ich brauche Kohlenhydrate, Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte. Ich brauche auch was für meine Knochen, das heißt Kalzium. Weil wir Mitteleuropäer nehmen das Kalzium sehr gut aus Milchprodukten zum Beispiel auf. Wir brauchen aber auch immer wieder, damit wir die restlichen Mineralstoffe und Vitamine dazu bekommen, zum Beispiel auch ein bisschen Fleisch. Wenn man kein Fleisch isst, muss man schauen, wie man sich das irgendwie anders noch holt, diese zum Beispiel Vitamin B12 oder Eisen zum Beispiel. Und es gibt verschiedenste Faktoren, die direkt und indirekt mit der Bandscheiben, mit der Wirbelsäulenernährung zusammenhängen. Insgesamt ein bisschen gesündere Ernährungsweise ist da sehr, sehr positiv.
Jetzt hast du auch gesagt, Kalzium für die Knochen, und das nehmen wir in Europa sehr gut über die Milch auf. Aber gerade die Milch ist ja ein großes Thema, weil Milch irgendwie in Verruf geraten ist. Was nimmt man denn dann für die Knochen?
Es gibt mittlerweile einige Studien, eine große schwedische Studie zum Beispiel. Da hat man sich in dem Fall nicht die Milchprodukte, sondern Fleischprodukte angesehen und hat geschaut, ob man diese Substanzen, die zugesetzt werden, zum Beispiel Eisen oder Zink oder so, ob man das tatsächlich aufnehmen kann. Herausgekommen ist ein sehr erschreckendes Ergebnis. Man kann es nicht aufnehmen. Also kein einziges dieser Produkte enthält die Mineralstoffe in einer Zusammensetzung, wie es wir Menschen bräuchten. Beim Calcium tun wir uns noch ein bisschen schwer mit diesen Studien, weil es einfach noch nicht so viel Handfestes gibt. Aber wichtig zu wissen ist, dass das Kalzium ist ja nicht eine Substanz, sondern das ist ja nur eine Überschrift. So wie wenn ich zum Beispiel sage, Äpfel, da gibt's Äpfel, die schmecken mir sehr gut und dann gibt's vielleicht Äpfel, die schmecken uns weniger. Der Apfel ist nur der Überbegriff. Und so ist es auch beim Kalzium. Man könnte zum Beispiel den Kalk von den Wänden herunter essen. Ist schön und nett, aber das nützt uns nichts, weil da können wir von dem eigentlich nicht viel herausholen. Das heißt, es muss die Zusammensetzung des Kalziums, es muss die chemische Form des Kalziums passen, damit wir das überhaupt aufnehmen können. Und dann brauchen wir bei allen Substanzen, nicht nur beim Kalzium, immer irgendwelche Begleiter, die uns helfen, dass wir diese Substanzen im Körper dann auch entsprechend verwerten können. Und wenn man jetzt Ersatzprodukte nimmt, dann ist es oft so, dass sogar Bremsstoffe dabei sind und nicht Fördermittel. Da muss man immer aufpassen. Also nur weil jetzt zum Beispiel, irgendwelche Frühstückszerealien Kalzium enthalten, heißt das noch lange nicht, dass dieses Kalzium tatsächlich auch aufgenommen werden kann. Oder wenn ich halt sage, ich esse Frühstückszerealien mit Eisen drinnen, haben ja sehr viele Kinderzerealien mittlerweile drinnen, und dann trinke ich eine Pflanzenmilch oder Pflanzenmilch dürfte man ja nicht sagen, einen Pflanzendrink mit einem Kalziumzusatz, dann bremst man das Eisen aus diesen Cerealien, das Kalzium aus dem Pflanzendrink. Deshalb jeder weiß, wenn ich eine Eisentablette nehme, dann darf ich keine Milchprodukte dazu essen, weil sonst wirkt es nicht. Und da haben wir das Problem eben auch. Also diese angereicherten Lebensmittel, die sind oft fürs Auge schön, aber im Körper wirken die oft nicht so, wie sie wirken sollten. Langzeitstudien haben wir noch nicht, weil es gibt keine Langzeiterfahrung, wie sich zum Beispiel ein Haferdrink, ein Mandeldrink, was auch immer, auf die Gesundheit auswirkt. Das können wir vielleicht in 20, 30 Jahren sagen. Aber jetzt wäre es noch viel zu früh, weil die Produkte gibt es ja erst seit kurzem.
Aber das Kalzium aus der Kuhmilch können wir gut verwerten und aufnehmen.
Die Mitteleuropäer, ja. Man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel ein Asiate, ich war gerade heute in Innsbruck zum Beispiel, und aus dieser Studentengruppe, da waren relativ viele dabei, die das Kalzium entweder, also die Milch gar nicht gut verdauen können, damit können sie auch das Kalzium nicht gut verdauen, oder halt so, naja, wenn es zu viel wird, dann wird es problematisch. Wir haben aber auch in der Gruppe 14 verschiedene Nationen drin. Und da wird dann klar, dass die Milch nicht für jede Nation geschafft ist, sondern dass die Milch nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen geeignet ist. Und zwar die, die sich diese Laktaseaktivität quasi über die Jahrhunderte noch erhalten haben. Alle anderen können es nicht. Also Mitteleuropäer können es Kalzium sehr gut herauslösen. Zum Beispiel ein Süditaliener, ein Türke oder so, die können das oft nicht so gut. Zum Beispiel bei Asiaten ist das überhaupt kein Problem, wenn das Kalzium aus der Milch nicht herausholen können, weil ich sage immer zu meinen Asiaten in den Studentengruppen, ihr seid wie WLAN, überall wo irgendwie Kalzium drinnen ist, könnt ihr das heraussaugen. Also ob das jetzt der Bok Choy-Salat ist, was auch immer, ihr könnt das überall herausfischen. Wir Tiroler zum Beispiel, wir sind da ja sehr träge, wir können das nicht so gut, ja, weil uns fehlen da einfach die Enzyme dazu.
Jetzt waren wir schon sehr im Detail drin, kommen wir wieder zurück zu allgemeineren Fragen. Können also Ernährungsfehler Rückenschmerzen begünstigen, kann man das so sagen?
Absolut, also Ernährungsfehler können tatsächlich die Rückenschmerzen begünstigen, weil man eben an der Basis es nicht optimal ausführt.
Was sind denn so typische Ernährungsfehler? Wovon sprechen wir denn da?
Also so die Klassiker sind zum Beispiel, dass da das Säuregehalt in der Ernährung, also diese H+, diese Protonen im Essen, in viel zu großen Mengen vorkommen. Das heißt zum Beispiel, wenn man zu viel Eiweiß isst. Wenn man zu viel Eiweiß isst, Eiweiß bewirkt, dass man mehr Kalzium über die Niere ausscheidet und damit weniger Kalzium zum Beispiel zur Verfügung hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese High-Protein-Brote, die es so im Internet gibt mit Ei und Topfen und was ist noch drin, Leinsamen und so Sachen, da sträubt es mir so richtig.
Ja, wir haben zu diesem Protein-Hype ja bereits eine ganze Podcast-Folge aufgenommen und wie ungesund das eigentlich ist. Welche Auswirkungen haben denn jetzt aber zu viel Proteine speziell auf den Rücken?
kurzfristig habe ich keine Probleme, aber langfristig schädigt mir das ganze System. Und dann, wenn insgesamt zu wenig Mineralstoffe zum Beispiel im Essen drin sind, dann kann der Rücken auch nicht optimal versorgt werden. Wenn man jetzt denkt, mal ein paar so Smoothies und ein paar so Nahrungsergänzungsmittel, das reicht schon. Nein, das reicht eben nicht, weil das kann maximal punktuell ersetzen, aber niemals das Gesamtbild ersetzen. Also das sind so die häufigsten Probleme, eben dieses viel zu viel an Eiweiß, das ist im Moment total in, und eben dieses ja viel zu wenig an gesunden Lebensmitteln, das zieht sich einfach quer durch.
Im Vorfeld hast du mir erzählt, dass auch der Darm an Rückenschmerzen schuld sein kann.
Der Darm ist für einen Großteil unseres Immunsystems zuständig. Aber ein Zeichen für einen zitten Darm ist auch, dass man pupsen muss. Das heißt, so ca. 25 Pupse am Tag wären ganz normal und sogar ideal. Da müssen wir noch keine Bohnen essen, sondern das wäre so quasi die Basisversorgung.
Und da spricht man dann auch nicht von Blähungen, sondern das geht auch ohne Schmerzen vonstatten.
Genau, man spricht nicht von Blähungen, zu den Blähungen kommen wir gleich, sondern das ist einfach der natürliche Prozess im Darm. Diese Darmbakterien, die brauchen was zum Fressen, dann werden die stark, dann stärken die unser Immunsystem. Aber quasi so die Nebenwirkung dieses Fressens, dieser Leibspeisen der Darmbakterien, ist halt das Pupsen. Das heißt, es entstehen Gase, wie im Faultopf Klärwerk. Jeder weiß, das ist ganz ein wichtiger Bereich im Klärwerk. Da stickt's bestialisch. Da entstehen wahnsinnig viele Gase, aber da passiert extrem viel Positives. Und genau das Gleiche haben wir im Darm. So, und jetzt ist so, wenn wir jetzt diese Gase nicht hinauslassen, und da spreche ich vor allem Frauen an, Frauen denken oft einmal, jeder schaut auf den Bauch, weil es könnte ja sein, dass der Bauch vorsteht und man schaut dick aus und ziehen den Bauch ein. Das heißt, man läuft den ganzen Tag mit eingezogenem Bauch durch die Gegend. Weil wenn wir ehrlich sind, wie oft schaut man auf den Bauch von einer anderen Frau? Also eigentlich nie, aber ja, wie auch immer. Durch dieses Einziehen, also durch dieses Blähungen nicht hinauslassen, staut sich die Luft natürlich im Körper, wie wenn man einen Luftballon verschluckt hätte. Und dieser Luftballon, der drückt natürlich irgendwo hin. Jetzt ist die Frage, wo er hindrückt. Und das ist immer, ja, hängt ein bisschen von der Anatomie ab, wie man gebaut ist, wo sich quasi die Luft verschlürfen kann. Das kann nach unten drücken auf die Blase, das kann nach oben drücken und man bekommt schlecht Luft oder man bekommt Magenschmerzen. Aber es kann auch nach hinten drücken aufs Kreuz. Und wenn diese Luft, wenn das über Tage, über Wochen, über Monate geht, dann kann sich das so verkrampfen, dass man tatsächlich Dauerkreuzschmerzen bekommt. Also ein Appell, die Luft muss raus. Und wenn man es jetzt nicht gerade im Raum machen möchte, wo viele Leute sitzen, dann vielleicht gesittet aufs WC gehen und da mal so richtig ordentlich pupsen, vielleicht nicht im selben Stock, wo alle anderen sind, die man kennt, sondern man geht irgendwo anders, damit die Luft abgelassen werden kann. Oftmal sagen wir meine Patientinnen, sie können das gar nicht mehr. Sie kriegen die Luft nicht mehr hinaus. Da gibt es einen einfachen Trick. Erstens einmal versuchen, am Bauch zu entspannen, also nicht einziehen. Dann zieht man sich halt ein bisschen weitere Shirts an, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt nicht wirklich einziehen. Dann, wenn man zu Hause ist, einen warmen Waschlappen auflegen oder Wärmflasche auflegen und dann im Uhrzeigersinn immer massieren, 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 bis sich diese Verkrampfungen schön langsam lösen. Das geht nicht von einer Minute auf die andere. Es geht auch oft nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ein Prozess. Genauso wie das Nicht-Pupsen ein Prozess war, ist auch das Wieder-Pupsen-Lernen ein Prozess. Und wenn es dann so richtig schön hinausgeht, die Luft, dann ist es perfekt.
Also jetzt haben wir geredet, der Darm kann ein Grund für Rückenschmerzen sein, dann die richtige Ernährung ist wichtig für die Knochen, dass man da keine Bandscheibenprobleme bekommt, aber jetzt spielen die Muskeln ja bestimmt auch eine Rolle.
Bei den Muskeln denkt man immer, ich brauche viel Eiweiß, damit ich die Muskeln ernähren kann, das ist aber nicht der Fall, das heißt Eiweiß ist ja ein Dünger und vom Dünger braucht man nie viel, man braucht nur die richtige Düngermenge. Also und auch die richtige Zusammensetzung. Also wird nicht Massen, sondern die Qualität ist entscheidend. Wir brauchen ganz wenig, das Deck weiß locker über Lebensmittel, wir brauchen keine Nahrungsergänzung oder sonst irgendwas dazu. Und zusätzlich zu diesem Eiweiß braucht man natürlich auch die Ernährung, also das Eiweiß ist ja der Aufbau quasi, und dann brauchen wir die Ernährung der Muskulatur. Das heißt, wenn ich was aufgebaut habe, dann soll ich diese auch erhalten. Mhm. Und dieses Erhalten, das braucht dann Kohlenhydrate. Das heißt, die Kohlenhydrate sind eigentlich die Muskelenergie, das heißt der Muskelschutz, und das Eiweiß ist der Muskelaufbau. Wenn man zu viel Eiweiß isst, dann wird dieses Eiweiß in Form von Fett in der Muskulatur eingelagert. Und man schaut dann eigentlich, wenn man sich das Fett anschaut, wird man ausschauen wie so ein Must-Train.
Oje. Gibt es auch Getränke, die man vermeiden sollte oder bei der Aufnahme von Flüssigkeit, worauf man achten sollte?
Also bei der Flüssigkeit ist so, das ist das Allerwichtigste für die Wirbelsäule, weil die Bandscheibe ist ja nichts anderes als so quasi ein Schwamm, ein flüssigkeitsgefüllte Polster. Und wenn wir zu wenig Wasser haben, dann kann der Polster sich nicht entsprechend vollfüllen und dann kann man schmerzen, weil einfach dann das Ganze zusammengeht. Wenn man sich in der Früh abmisst und dann am Abend und man hat ein paar Zentimeter weniger, dann weiß man, man hat jetzt nicht irgendwelche Knochenbrüche im Normalfall bekommen, sondern die Bandscheibe hat Wasser verloren. Und da wäre wichtig, dass man das Wasser wieder auffüllt. Und da ist es so, dass nicht jede Flüssigkeit gleich gut geeignet ist. Mhm. Wasser, Mineralwasser und ungesüßter Tee, das wären so quasi die Lieblingsgetränke für die Wirbelsäule. Alles, was viel Zucker oder viel Salz enthält, das zum Beispiel stark gesalzene Suppen, ist auch eine Flüssigkeit, oder gezuckerte Getränke, zum Beispiel Limonaden, auch Säfte, selbst wenn es frisch gepresste Säfte sind, also alles, was irgendwie Eistee, was auch immer, alles, was irgendwie in die gezuckerte Richtung geht, trocknet eher aus, das heißt, verstärkt eher noch das Problem. Also, geschickt wäre, wenn man möglichst viel Wasser, Mineralwasser, ungesüßte Tees trinkt, so dass der Hahn tagsüber immer hell ist, aber nicht so viel auf einmal, dass man ständig aufs WC muss. Also schon immer wieder trinken, so alle 20 Minuten, halbe Stunde, so ja, ungefähr 100 Milliliter oder so. Wenn etwas zu viel ist, dann auch ein bisschen weniger. Also nicht so viel auf einmal, aber dafür immer wieder kontinuierlich. Und so die gesüßten Getränke, die würde ich jetzt, wenn man Kreuzschmerzen hat, eher nicht so in wirklich großen Mengen konsumieren. Maximal vielleicht einmal ein Glas zwischendurch, aber das würde man schon sehr gut überlegen. Und so Energy Drinks, die würde man gleich einmal überlegen, wenn da habe ich nicht nur die Wirkung vom Zucker, der drinnen steckt, sondern auch diese Wirkung der leistungssteigernden Substanzen, Koffein, Taurin, was auch immer drinnen ist. Und das kann jetzt symptomatisch noch mehr verstärken.
Sprechen wir von langfristigen Auswirkungen auf den Rücken oder hat die richtige Ernährung auch kurzfristige Auswirkungen? Sprich, wenn ich jetzt gerade mit der Bandscheibe zu kämpfen habe oder einen Hexenschuss habe?
Ja, also es hilft sowohl kurzfristig als auch langfristig. Kurzfristig, zum Beispiel, wenn die Flüssigkeitsaufnahme nicht passt, also wenn man zu wenig trinkt oder die falschen Getränke trinkt, dann kann sich das auch kurzfristig verbessern. Dieses Blähungen hinauslassen, das verbessert es ganz schnell. Wenn man das schafft, dass man die Blähungen dann wirklich ablässt, dann ist das eine Sache von oft einmal nur ein paar Stunden und dann gehen die Kreuzschmerzen zurück. Was die Ernährung selber anbelangt, das dauert natürlich länger. Also den Körper insgesamt von, ich spreche jetzt die zwei Extreme an, von extrem Junkfood-Ernährung auf eine wahnsinnig gesunde Ernährung zu trimmen, das geht natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, das wäre schön, sondern das ist ein Prozess, der über Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre gehen muss.
Es belastet ja auch Übergewicht den Rücken, also kann eine Ernährungsumstellung da auch spürbare Erleichterung bringen.
Natürlich haben wir zum einen einmal das Gewichtsthema, weil wenn ich 10, 20 Kilo Fett zu viel habe, dann ist das natürlich mehr Belastung, als wenn ich normalgewichtig bin. Die Frage ist, was ist Normalgewicht? Körpergröße minus 100, das wäre in etwa die Obergrenze fürs Normalgewicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1,80 groß ist, dann wäre das ungefähr bei 80 Kilo. Ist aber nur eine grobe Faustregel, man kann ganz drüber sein und ist absolut normal, aber so ungefähr grob über den Daumen. Also wenn ich weniger Gewicht habe, habe ich natürlich auch weniger Belastung auf der Wirbelsäule. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor und der betrifft jetzt nicht nur die Wirbelsäule, sondern der betrifft den gesamten Körper. Wenn man zu viel Fett hat, dann hat man das Problem, dass man ständige Entzündungen im Körper hat. Also im Fettgewebe, da habe ich ständige Entzündungen und diese ständigen Entzündungen können wir im Prinzip auch die Wirbelsäule angreifen und können damit auch zu Wirbelsäule führen. Also nicht nur das Gewichtsproblem selber, sondern auch diese stillen Entzündungen, die da laufen, sich abspielen, die können ebenfalls zu Problemen führen.
Wie sieht jetzt ein rückenschonender Speiseplan aus?
Von der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung und verschiedensten Gruppen. Das ist einfach ein ganz normaler, gesunder Speiseplan mit Obst, mit Gemüse, mit Getreide, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Linsen, einmal Fleisch, einmal Fisch. Wenn man das gar nicht essen mag, geht's noch ohne, muss man sich halt ein bisschen informieren, was man dann beachten muss. Hin und wieder ein Ei, ein paar Milchprodukte und das wäre es eigentlich schon. Also möglichst bunt. Ich sage immer, bei jedem Essen sollten 3 Farben dabei sein, bei jeder Hauptmahlzeit. Dann liegt man schon einmal nicht so weit verkehrt. Und und genügend Wasser dazu trinken, das wäre es dann eigentlich. Das ist die beste Prävention für die Wirbelsäule. Und auch wenn man schon ein Problem hat, der beste Schutz. Was man mit Ernährung nicht heilen kann, das ist, wenn irgendwas kaputt ist. Ich sage immer, einen Toten kann man nicht lebendig machen. Selbst das beste Schnitzel wird an Toten nicht aus wie Sarg holen. Das heißt, wenn schon was kaputt ist, dann kann man maximal mit Ernährungsmaßnahme probieren, dass man das irgendwie verbessert, dass man eben die Flüssigkeitszufuhr zum Beispiel verbessert, die Bandscheibe sich möglichst gut fühlt, dass man die Gesamternährung möglichst entzündungshemmend und so gestaltet, dass man das mit den Blähungen in den Griff kriegt, dass man sein Fett ein bisschen in den Griff kriegt. Aber was kaputt ist, kann man allein durch Ernährungsmaßnahmen leider nicht heilen.
Das heißt, man kann das Fortschreiten vielleicht ein bisschen aufhalten oder Schmerzen lindern, aber die Heilung, wenn was kaputt ist, ist jetzt nur durch Ernährung nicht möglich.
Genau, also man kann es, wenn noch nichts kaputt ist, dann kann man es oft komplett regenerieren. Mhm. Aber wenn schon einmal was kaputt ist, dann ist es schwierig.
Was würdest du jetzt jemandem raten, der mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat?
Was ich rate, also bei mir ist es so, dass meine Patienten immer ein sehr umfangreiches vorher bringen müssen. Und zwar gibt's da einen Fragenkatalog quasi. Da schaue ich mir alles an, was irgendwie mit der Wirbelsäule zu tun haben könnte. Dann braucht man die entsprechenden Blutbefunde dazu. Dann macht man meistens noch so eine Bioimpedanzanalyse, um zu schauen, wo hat man denn vielleicht mit der Flüssigkeitsödeme oder wo hat man denn mit dem Infekt zum Beispiel Ödeme, wo ist die Muskelmasse vielleicht nicht so ausgeprägt, wie kann man da gezielt drauf schauen. Und dann macht man noch ein Ernährungsprotokoll für 2-3 Tage, das reicht völlig aus. Und anhand von dem gestaltet man dann eigentlich individuell eine Therapie.
Und wie geht man es selber am besten an?
Wenn man jetzt selber einfach anpacken möchte und sagt, naja, ich möchte jetzt aber nicht wirklich irgendwo einen Termin vereinbaren, würde ich es erst einmal bei der Flüssigkeit ansetzen. Das ist einfach erfahrungsgemäß das Hauptproblem, dass die Leute entweder zu wenig trinken, zu viel auf einmal trinken, zu spät am Abend trinken, dafür tagsüber die Wirbelsäule viel zu wenig Wasser bekommt, die falschen Getränke trinken, oft dann auch die falsche Temperatur, wenn ich im Sommer was Eiskaltes trinke, das schießt durch, das können wir nicht so gut aufnehmen. In heißen Regionen trinken sie auch heiße Tees, ja. Also lieber eingewärmte Getränke als kalte Getränke, das würde ich mal als erstes einfach die Flüssigkeit mir mal anschauen. Als zweites würde ich mir die Geschichte mit den Blähungen anschauen. Vielleicht ist da irgendwas nicht so ganz im Lot. Das empfehle ich vor allem den Frauen, weil da sieht man dieses Thema sehr häufig. Dann der dritte Aspekt, den ich mir selber anschauen würde, das heißt, wie viel Eiweiß esse ich? Bin ich ein Opfer geworden, dieses Social Media, dieses High-Protein-Grenz? Esse ich vielleicht selber dieses Eiweißbrot? Nehme ich vielleicht selber Eiweißpulver? Kaufe ich mir diesen High-Protein-Joghurt im Supermarkt? Bin ich, wie gesagt, Opfer geworden von diesem Trend? Das würde ich schon einmal sehr, sehr hinterfragen.
Und dann als letzten Punkt, und da braucht man fast eine Begleitung dazu, weil alleine jetzt ist in der heutigen Zeit sehr riskant, weil man sehr gerne in eine andere Richtung driftet. Das ist einfach anschauen, was hakt im Essen. Mhm. Wo fehlt da was? Wo habe ich vielleicht zu viel? Wo habe ich entzündungsfördernde Substanzen drinnen im Essen? Wo ist auch Arachidonsäure zum Beispiel drin oder so? Zum Beispiel, wenn man sagt, man isst Fleisch, das Fleisch kann super gesund sein, es kann aber auch total schädlich sein. Aber das ist so natürlich extrem schwierig. Da braucht man fast niemanden dazu, der mit einem dann das einfach mal durchschaut und schaut, wo hast du entzündungsfördernde Substanzen, wo hast du entzündungshemmende. Dann schaut man sich dann auch gleichzeitig an, wie gesund ist der Darm. Meistens ist es so, dass man das alles in einem machen kann, dass man den Darm super fit halten kann. Damit hat man dann natürlich wieder weniger Entzündungen im Körper, weil der Darm ja wieder fürs Immunsystem zuständig ist. Aber deswegen sagt, das kann man eigentlich alleine meiner Ansicht nach nicht so gut hinbekommen.
Dann sage ich vielen Dank, liebe Angelika.
Ich bedanke mich, dass ich
wieder zu Gast sein durfte.
Hat mich sehr gefreut und wie immer geht man nach einem Gespräch mit dir um einiges gescheiter nach Hause. Vielen Dank.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.